ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Sie sind bunt, sie machen Spaß und mit ihnen können Nutzer ganz einfach miteinander in Kontakt treten. Apps fürs Smartphone, Tablet oder den PC. Da gibt's auch für Kinder natürlich unzählige als Quizchat oder anderer Spielform. Doch manchmal wird aus dem unscheinbaren Spaß bitterer Ernst. Denn nicht alle, die solche Apps nutzen, haben gute Absichten. Darum geht es heute in unserer Folge bei ARD Crime Time. Zur Abwechslung also mal kein konkreter Kriminalfall, sondern, und an dieser Stelle möchten wir warnen, es geht um sexualisierte Gewalt, um sogenanntes Cyber-Grooming. Wir hören hier heute auch Stimmen von Betroffenen, die zum Teil sehr drastisch beschreiben, was ihnen widerfahren ist. Auch unser heutiger Gesprächsgast erzählt teilweise sehr explizit. Das machen wir ganz bewusst, um zu zeigen, welche Gefahren es gibt und wie die Täter vorgehen. Hier sind drei Stimmen von Menschen, denen wir heute in der Folge begegnen werden. Einer war selbst von Cybergrooming betroffen, eine kämpft privat und einer beruflich dagegen.
Dann ging das halt irgendwann los, dass der halt zum Beispiel gefragt hat, ob man halt schon angefangen hat zu masturbieren. Und wenn man dann gesagt hat, so, nee, ich will nicht erzählen, sage ich nicht. Dann, ja, wenn du mir das erzählst, dann kaufe ich dir zum Beispiel ein Spiel.
Ich wurde als Kind selbst 7 Jahre lang sexuell missbraucht vom besten Freund meiner Eltern. Und das war ein harter Weg, da zu sein, wo ich jetzt bin.
Hauptsächlich geht es uns eigentlich darum, dass wir die tatsächlichen sexuellen Missbrauchstäter stoppen und halt eben Kinder aus der Lage, in der sie sich befinden, herausholen.
Stimmen eines Betroffenen, einer Frau, die privat nach mutmaßlichen Tätern sucht und eines Ermittlers. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Podcast-Folge geht es, wie gesagt, um Cyber-Grooming, um die gezielte Anbahnung sexueller Kontakte mit Kindern über das Internet. Wer sind die Täter? Wie gehen sie vor? Und was tut die Polizei dagegen? Erklären kann uns das meine Kollegin Caroline von der Gröben. Für das ARD-Format Y-Kollektiv hat sie unter anderem einen Selbstversuch gewagt. Den Link zu ihrem Film finden Sie in den Shownotes. Sie hat sich in Chats als 12-Jährige ausgegeben und dann das Vertrauen fremder Männer gewonnen. Außerdem hat sie die Polizei bei Durchsuchungen von Wohnungen von Tatverdächtigen begleitet. Hallo Caroline, schön, dass du heute da bist.
Hallo, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Hi.
Wir freuen uns auch. Mein Name ist Anne Eichhorn und ich freue mich, dass Sie zuhören, auch wenn das Thema keine leichte Kost und im Vergleich zu den meisten anderen Podcast-Folgen kein klassischer Mordfall ist, bei dem Kriminaltechniker, Rechtsmediziner und Gutachter Schritt für Schritt zur Aufklärung beitragen. Aber ich verspreche, es wird genauso spannend und aufschlussreich, denn wir bekommen Einblick in eine sonst verborgene Welt. Und wir erfahren, warum es so schwer ist, den Tätern auf die Spur zu kommen. Vielleicht noch, bevor wir richtig ins Thema starten, Caroline, erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du so?
Genau, ich bin die Caroline. Ich arbeite hauptsächlich beim Y-Kollektiv, bin immer freiberufliche Journalistin und Schauspielerin und habe jetzt um die 15 Reportagen fürs Y-Kollektiv gemacht und kann sagen, dass das Thema, über das wir heute sprechen, wahrscheinlich das war, was am meisten auch an mir so gezerrt hat, was irgendwie am spannendsten war. Und dementsprechend freue ich mich, dass wir auch heute nochmal darüber sprechen können.
An der Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache, da in den vergangenen Wochen seit unserer Umbenennung in ARD Crime Time viele neue Hörerinnen und Hörer dazugekommen sind. Wir beschäftigen uns hier im Podcast ARD Crime Time mit exzellenten True Crime Recherchen aus der gesamten ARD und laden Autorinnen, so wie Caroline, heute ein, mit uns über ihre Recherchen zu sprechen. Da kommen dann natürlich auch ihre Interviewpartner zu Wort, die hören wir später. Und so wollen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, besondere Einblicke in unterschiedliche Kriminalfälle und Crime-Themenfelder geben. Intensiv recherchiert und authentisch von uns und unseren Gästen besprochen. Cybergrooming. Wenn wir den Begriff mal auseinandernehmen, dann geht es bei Cyber ganz klar um die digitale Welt. Bei Grooming ist das nicht ganz so einfach. Das kann man am ehesten übersetzen mit anbahnen oder vorbereiten. Bedeutet, Betroffene, meist Kinder oder Jugendliche, werden im Netz angesprochen und erstmal ein bisschen ja wie eingelullt. Also werden gefragt, was sind deine Hobbys? Schminkst du dich schon? Damit soll Vertrauen aufgebaut werden. Später werden die Betroffenen in sexualisierte Gespräche verwickelt und zum Beispiel aufgefordert, Nacktaufnahmen von sich zu schicken oder sich mit den Täterinnen bzw. Tätern in der analogen Welt zu treffen. Bevor wir konkreter auf die Vorgehensweise eingehen, Caroline, wie bist du denn auf das Thema überhaupt gestoßen und was hat dich dazu bewogen, undercover mutmaßlichen Tätern auf die Spur zu kommen?
Tatsächlich bin ich auf dieses Thema gestoßen, weil ich eines Tages eine Instagram-Nachricht von jemandem in meinem Postfach hatte, der mich darauf hingewiesen hat, dass eben auf dieser App sich Männer rumtreiben sollen, die sich Kindern unangemessen nähern. Jetzt ist es so, wenn man Journalistin ist, passiert das immer mal wieder, dass man so Nachrichten bekommt und in 9 von 10 Fällen stellt sich das dann am Ende doch gar nicht so spannend heraus. Ich habe dann aber gedacht, okay, ich gucke mir das mal genauer an und habe mich da angemeldet, auch als Kind, als 12-Jährige. Wobei die App eigentlich erst ab 16 ist. Man kann aber einfach jedes Alter eingeben. Und so habe ich mir ein relativ junges Profil gemacht. Der Name dieses Profils hat suggeriert, dass ich erst 12 bin. Und habe dann einfach mal gewartet, was passiert. Und ich musste gar nicht lange warten. Innerhalb der ersten Tage bekam ich dann gleich Nachrichten von Männern, die relativ schnell nach meinem Alter gefragt haben. Und so ging das Ganze los.
Auf die App im Detail und auf deine verdeckte Recherche, da kommen wir auch gleich noch zu sprechen natürlich. Dabei erfahren wir dann, wie du gerade schon gesagt hast, auch wie die Täter handeln und am Schluss, welche Möglichkeiten Ermittler haben, dagegen vorzugehen. Zu Beginn wollen wir uns aber den Betroffenen von Cybergrooming widmen. Caroline, du hast dich mit einem jungen Mann getroffen, der als Junge im Alter von 10 Jahren selbst betroffen war. Sein Name ist Nico, heute ist er so Mitte 20. Er hat früher das Computerspiel Minecraft gespielt und dort online einen Mann getroffen und mit ihm gechattet. Und Nico hat dir erzählt, was dieser Mann von ihm wollte.
Er wollte halt eigentlich, dass man immer direkt nach der Schule halt bis abends halt bei dem chillt. So, das war halt dem, das, was der immer von einem erwartet hat. Man sollte sich dann auch, wenn man mal einen Tag oder so nicht kommt, auch bei dem melden und sagen, ja, ich komme heute nicht und so Geschichten halt. Ne? Dann ging das halt irgendwann los, dass der halt zum Beispiel gefragt hat, ob man halt schon angefangen hat zu masturbieren oder wie das bei seinen Kumpels ist. Wenn man dann gesagt hat, so, nee, ich will ich nicht erzählen, sage ich nicht. Dann, ja, wenn du mir das erzählst, dann kaufe ich dir zum Beispiel ein Spiel.
Also sehr direkt und ohne Umschweife. Caroline, ist das denn ein üblicher Weg bei Cybergrooming, dass Täter zunächst erstmal so harmlos über einen Chat, in dem Fall Chat von einem Computerspiel, Kontakt zu Kindern aufnehmen und dann Schritt für Schritt sexuell motivierte Forderungen stellen?
Genau, das fängt in aller Regel so an und hat den Hintergrund, dass Kinder ja oft auch ganz andere Interessen haben. Und oft wissen Kinder auch von ihren Eltern, dass sie eigentlich nicht mit fremden Leuten aus dem Internet kommunizieren sollen. So wie es jetzt in Nikos Fall war, wurde er eben von einem Mann angesprochen, hat sich dann auf dieses Gespräch eingelassen, eben weil es da um Spiele ging. Der Mann hat ihm Sachen versprochen. Und ziemlich schnell hat er dann diese intimen Infos, die er eigentlich gar nicht so richtig rausrücken wollte, an diesen Mann weitergegeben, weil er das Gefühl hatte, dass er ja auch etwas falsch gemacht hat, indem er sich eben mit einem fremden Mann unterhalten hat, indem er vielleicht auch mal länger abends gespielt hatte, als er das eigentlich sollte. Und so entsteht bei Kindern schnell so der Gedanke von, Mist, ich habe was falsch gemacht und nicht dieser Mann im Internet hat was Falsches gemacht. Und das führt dazu, dass Kinder dann oft auch diese Beziehung weiterführen, ohne das sofort ihren Eltern oder so zu melden.
Also der Mann, mit dem Nico da gechattet hat, der hat sich auch als Erwachsener zu erkennen gegeben.
Genau, der hat sich als Erwachsener zu erkennen gegeben. Es soll auch Fälle geben, wo das nicht der Fall ist, sodass Erwachsene sich eben als Gleichaltrige ausgeben. Das habe ich in meiner Recherche nicht erlebt oder zumindest nicht wissentlich erlebt. Es ist aber so, dass auch das eine Strategie sein kann.
Genau, du hast es ja gerade schon angedeutet, ne? Während für die meisten Erwachsenen das eigentlich klar ist, dass das jetzt ein kriminelles Vorgehen ist, was der Mann da an den Tag legt, ist das Verständnis bei Kindern noch nicht so stark ausgeprägt. Und Nico hat dir das auch selbst erzählt, dass er diesen Kontakt, die Fragen und die Aufforderungen erstmal gar nicht als was Verbotenes unbedingt wahrgenommen hat.
Also für mich war das eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, naja, wenn ich das mein, also wenn das was Schlimmes wäre, dann wäre das ja kein Erwachsener, der das macht. So, und dann dachten wir, naja, da ist ja ein Erwachsener dabei. So.
Nico war damals, das haben wir ja gerade schon gesagt, 10 Jahre alt. Und wir verfolgen seine Geschichte später weiter und kommen nochmal auf ihn zu sprechen. 10 Jahre, ist das so ein typisches Alter, das die Täter im Blick haben? Kann man das so verallgemeinern überhaupt?
Ich glaube, ganz wichtig ist, sich erstmal einen ziemlich harten Fakt klarzumachen. Pädophile Neigungen gibt es für jedes Alter. Es gibt Männer und Frauen, die sich zu Kindern hingezogen fühlen, die nicht mal 2 Jahre alt sind. Es gibt Männer und Frauen, die finden Kinder im Kindergartenalter gut. Cybergrooming grundsätzlich ist natürlich eine Strategie, die vor allem Täter anwenden, die eben ein Interesse an Kindern haben, die sich im Netz herumtreiben. Und deshalb, ja, ist es so, dass gerade dieses Alter von 10 bis 13 von Männern und Frauen, die Cybergrooming betreiben, angesprochen werden, eben weil das die Gruppe von Kindern ist, die sich im Internet herumtreibt.
Und dementsprechend suchen sich dann die Täter auch diese Chats eben aus, gezielt, wo sich solche Kinder auch rumtreiben könnten.
Richtig, genau. Und um das nochmal klarzumachen, es gibt einfach keine Chats, wo man mit Sechsjährigen chatten kann. Aber so Spiele-Apps oder eben, Knuddels wird auch immer wieder in diesem Kontext erwähnt, sind eben Plattformen, auf denen sich vor allem relativ junge Kinder herumtreiben.
Das Alter ist natürlich ein Punkt. Gibt es darüber hinaus ein Schema, was man beobachten kann, was die Täter haben, was sie da so an den Tag legen?
Ja, genau, das gibt es. Und tatsächlich ist für Täter ja besonders gefährlich, wenn Kinder ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben und eben im Gespräch klar machen, dass sie eigentlich über alles mit ihren Eltern reden. Deshalb habe ich auch in meiner Recherche immer darauf geachtet, zu betonen, dass meine Mutter viel arbeitet, sie alleinerziehend ist, ich keine Vaterfigur habe. Auch das ist was, gerade wenn die Täter Männer sind, worauf die verstärkt achten. Denn da schafft man so einen Charakter, worauf Männer eben eher anspringen, weil sie denken, okay, dieses Kind ist einfacher zu isolieren.
Du hast so einen Chat auch für deine Recherche genutzt. Du bist aus deiner journalistischen Beobachterinnenrolle herausgetreten und hast verdeckt aktiv nach Menschen gesucht, die sexuell motivierte Kontakte zu Kindern aufbauen wollen. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, hast aber den Namen noch nicht genannt. Wo warst du genau unterwegs und warum genau dort?
Genau, ich habe mir die App Fliss herausgesucht, eben weil ich da diesen Hinweis bekommen habe und weil das auch eine App war, von der ich das noch nicht gehört hatte. Ich habe das also dann mal gegoogelt. Ist das bekannt, dass auf dieser App solche Sachen passieren, Cybergrooming ein Thema ist? Und da gab es überhaupt keine Hinweise für. Und dann dachte ich, okay, man hat das vielleicht bei manchen Plattformen schon mal gehört. Knuddels ist so ein Stichwort. Und dann dachte ich, hier gibt es anscheinend eine App, wo Eltern zum Beispiel noch gar nicht gewarnt sein können, weil es hier noch gar keine Informationen drüber gibt. Und deshalb habe ich mich bei meiner Recherche auch sehr stark auf diese App beschränkt und bin in diesem Mikrokosmos geblieben.
Kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Wie sieht das da aus? Wer ist da so unterwegs?
Genau, das ist eine App, bei der man sich so einen bunten Avatar erstellen kann. Eigentlich ist die App ab 16. Es ist aber so, dass man da jedes Alter eingeben kann. Dann habe ich mir eben so einen Avatar erstellt. Grundsätzlich kann man dann einfach mit fremden Leuten quizzen. Also da kommt ein Zufallsgenerator und dann kann man gegen eine fremde Person ein Quiz spielen. Also man bekommt die gleichen Fragen und einer gewinnt, einer verliert. Dann gibt es aber eine Chat-Funktion, sodass man theoretisch gar nicht unbedingt quizzen muss auf dieser App, sondern man kann einfach so Menschen anschreiben. Und genau das ist passiert. Ich habe auf dieser App gar nicht so viel diese Quiz-Funktion benutzt. Ich habe auch selber keine Leute angeschrieben. Ich habe einfach darauf gewartet, dass Männer oder Frauen mich angeschrieben haben.
Und wer warst du da in diesem Chat? Du hast gesagt, du hast den Avatar gebastelt.
Mein Name war Leni 2010 und das hat zu der Zeit, zu der ich da unterwegs war, suggeriert, dass ich um die 12 Jahre alt bin, hat mir da noch so einen kleinen Text zugelegt, Klasse 7a, was eben auch darauf hingewiesen hat, dass ich jung bin. Und dann habe ich einfach mal abgewartet.
Darf man das jetzt eigentlich, sich als jemand anderes ausgeben und dann absichtlich andere in die Pfanne hauen wollen, sozusagen?
Also grundsätzlich darf man sich im Internet natürlich schon ausgeben als jemand, den man nicht ist. Wenn man jetzt angesprochen wird, wie man heißt oder wie alt man ist, darf man da erstmal lügen. In diesem Fall ist es natürlich ein bisschen was anderes, denn ich habe dann ja auch WhatsApp-Nachrichten mit diesen Tätern geführt. Und natürlich wollte ich ja auch, dass diese Männer mir sexuelle Dinge schreiben. Ich habe sie zwar nie dazu gebracht, bin darauf aber ja auch in gewissen Teilen eingegangen. Wir werden später nochmal genau darauf eingehen, nämlich an, was ich da genau geschrieben habe. Und da wird es ein bisschen interessant. Denn gucken wir einmal ins Strafgesetzbuch. Ist es so, Cybergrooming beschreibt ja die sexuelle Anbahnung von einem Erwachsenen zu einem Kind. Jetzt ist es aber ja so, dass ich in echt gar kein Kind bin, sondern eine Erwachsene. Und da hat sich das Strafgesetz aber geändert. Denn es reicht, dass wenn ein Täter eine Täterin irrig annimmt, dass es mit einem Kind schreibt. Trotzdem muss man da aufpassen. Wenn mich jetzt zum Beispiel ein Täter nach einem Nacktbild fragt und ich das verneine und dieser Täter dann aber sagt, möchtest du denn ein Nacktbild von mir haben? Und ich dann antworte, ja, ich hätte gerne eins. Dann mache ich mich zwar nicht strafbar, weil ich eben am Ende kein Kind bin und ich ihn so nicht zu einer tatsächlich existierenden Straftat motiviere. Es ist aber so, dass vor Gericht man argumentieren könnte, dass ich diesen Mann oder diesen Täter dann ja dazu motiviert habe zu einer Straftat, weil ich eben nicht abgeblockt habe, als mir das angeboten wurde. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, man muss so tief da reingehen, um einmal klarzumachen, warum das nicht so ganz einfach ist und warum man vielleicht jetzt im Rahmen einer Recherche auch relativ schockierende Dinge aufdeckt, die dann aber trotzdem nicht zwingend strafrechtlich relevant sind.
Wie schwer war es denn jetzt? Du hast es schon anklingen lassen, dir diese Scheinidentität aufzubauen. Es hat wohl nicht lang gedauert, bis die Ersten angebissen haben, hast du vorhin schon angedeutet.
Es hat überhaupt nicht lange gedauert. Schon am ersten Tag haben mir die ersten Männer geschrieben. Und es ist so, dass ich mir am Anfang einen wahnsinnigen Kopf gemacht habe. Ich habe meiner Identität so richtig Leben eingehaucht, habe überlegt, auf welche Schule gehe ich, falls mich ein Täter fragt. Habe geguckt, in welchem Stadtteil ich dann leben kann, wie lange eine Busfahrt nach Hause wäre. Habe mir überlegt, welche Filme oder Fernsehserien wohl ein Kind in dem Alter schaut. Hab dann aber schnell gemerkt, dass ich das gar nicht brauchte, denn zu meinem Erstaunen waren diese Männer überhaupt nicht misstrauisch oder haben überhaupt nicht erstmal versucht herauszufinden, ob ich mich vielleicht einfach nur als Kind ausgebe. Mein Eindruck war schnell, die fühlen sich sehr sicher, denn es hat auch nicht lange gedauert, ehe diese Täter wirklich sofort sexuelle Fragen gestellt haben. Also das verlief dann so, dass ich auf dieser App unterwegs war, dann wurde gefragt, hey, wie heißt du, wie alt bist du, woher kommst du? Und nachdem ich dann gesagt hatte, dass ich 12 bin, habe ich gemerkt, dass viele Männer gerade dann Interesse entwickelt haben. Und die typische nächste Frage war dann, beschreib dich doch mal, wie du aussiehst. Und ich habe dann oft so Sachen geantwortet wie, ja, ich habe blonde Haare, blaue Augen. Das hat den Tätern aber nie gereicht. Und die haben dann immer so Sachen gefragt wie, nee, das meine ich nicht. Trägst du schon einen BH? Hast du schon Haare untenrum? Hast du einen Freund? Hast du schon deine Tage? Also es wurde relativ schnell das Gespräch in so eine eindeutig sexuelle Richtung gedrängt.
Boah, krass. Inwiefern hat dich das überrascht, dass die da so schnell sozusagen so direkt werden und sich gar nicht so groß Mühe geben?
Man würde ja schon davon ausgehen, dass Erwachsene wissen, dass das, was sie da tun, falsch ist. Und dass sie da auch wirklich in Schwierigkeiten geraten können. Deshalb hätte ich gedacht, dass die Leute ein bisschen vorsichtiger sind, sich selber quasi einer Straftat schuldig zu machen. Und ich hätte auch gedacht, dass sie ja einfach cleverer irgendwie sind im Umgang mit so einem Kind. Also dass man vielleicht erst versucht, das Kind auf einer kindlichen Ebene an sich zu binden und dann eben in diese sexuelle Richtung abdriftet. Ich will jetzt auch gar nicht den Eindruck erwecken, als hätte jeder Mann das genau gleich gemacht. Die haben sich schon sehr unterschiedlich verhalten und es gab auch schon ein paar Kandidaten, bei denen das länger gedauert hat, ehe sie in diese sexuelle Richtung abgedriftet sind. Aber mein Eindruck war schon, dass die eindeutige Mehrheit ziemlich schnell zum Punkt kommt.
Und was hast du so erfahren? Was waren das für Männer, die da mit dir geschrieben haben?
Also man hört ja oft, dass es heißt, ja, es sind wirklich Männer aus allen Bildungsschichten, die alle Berufe haben. Und das kann ich wirklich nur bestätigen. Interessant fand ich, dass auch relativ junge Männer, also Männer, die zum Beispiel selbst noch 20 waren, Anfang 20, eben auch auf so kleine Mädchen angesprungen sind. In meinem Kopf waren das irgendwie alles Männer über 50. Aber dem ist nicht so, das gibt es eben auch in jeder Altersklasse. Und sonst kann man sagen, ich hatte mit bildungsfernen Schichten zu tun, mit Akademikern, mit Menschen, bei denen ich das Gefühl hatte, dass sie schon eine eindeutige pädophile Neigung haben, auch wenn ich natürlich kein Psychologe bin. Aber ich hatte es auch mit Männern zu tun, bei denen ich das Gefühl hatte im Gespräch, dass ihr Motiv eigentlich eher ist, dass sie einfach kein Glück bei Frauen in ihrem Alter haben und dass sie dann einfach genießen, mit irgendeiner Frau zu schreiben und das Alter schlichtweg in Kauf zu nehmen. Was, glaube ich, alle eint, ist, dass sie sich ganz schlecht in ein Kind hineinversetzen können. Also ich hatte den Eindruck, dass die Männer schon der Meinung waren, dass sie über diese sexuellen Dinge mit einem Kind reden können und dass ein Kind auch eine Meinung zu diesen Dingen hat. Also ich meine, in meinem Kopf ist es total abstrus, eine 12-Jährige zu fragen, ob sie auf rasierte Penisse steht. Ja, aber da merkt man, dass die Realität einfach sehr verschoben ist.
Hm. Du hast da auch mit Kriminalhauptkommissar Steffen Mehnert drüber gesprochen. Den hast du so ein bisschen begleitet. Kommen wir später noch genauer drauf zu sprechen. Und er hat auch nochmal bestätigt, dass es sozusagen kein klassisches Täterbild beim Cybergrooming gibt. Steffen Mehnert ist bei der Kriminalpolizeiinspektion in Görlitz im Bereich Sexualstraftaten tätig.
Es geht auf jeden Fall in jeden Sozialbereich, jeden Intelligenzbereich, den man da irgendwie treffen kann. Wir waren bei, ich sag's mal auf ganz gut Deutsch, bei dem untersten sozialen Milieu. Aber wir sind auch bei Ärzten. Wir sind teilweise auch genauso bei Richtern. etc. Also es geht wirklich durch jede Sozialschicht und dadurch lässt sich dieses Phänomen so schwer bekämpfen. Und es geht da einfach nur um sexuelle Präferenzen. Und so muss man das Ganze auch einstufen.
Jetzt spätestens an der Stelle fragen sich bestimmt einige Hörerinnen und Hörer, ab wann liegt denn da eigentlich eine Straftat vor? Fängt das schon bei der Kontaktaufnahme an oder muss es erst zu einem physischen Treffen kommen? Die Antwort: Seit einer gesetzlichen Neuregelung im Januar 2021 sind bereits vorbereitende Handlungen vor einer potenziellen Misshandlung von Kindern unter bestimmten Voraussetzungen strafbar. Und genau das erklärt Cyberkriminologe Thomas Rüdiger von der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg.
Missbrauch heißt nicht, der trifft sich mit dem Kind. Missbrauch ist auch vor der Kamera gegeben. Auch wenn das Kind Handlungen an sich selber macht. Es gibt auch Täter, die wirken auf die Kinder ein, dass sie ihre Geschwister missbrauchen. Auch alles nur vor der Kamera.
Und geregelt ist das, Caroline, du hast den vorhin schon mal genannt, in Paragraph 176 und den Folgenden des Strafgesetzbuchs. Und demnach ist Cybergrooming als besondere Form eben des sexuellen Missbrauchs strafbar. Für sexuellen Missbrauch von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren vor. Für die Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern sind es bis zu 5 Jahre. Zurück zu den Textnachrichten zwischen Leni und den Chatpartnern. Wie hast du denn dann so auf die Forderung reagiert von den Leuten?
Also ich habe grundsätzlich immer versucht, passiv zu bleiben. Ich habe in der ganzen Zeit nicht einmal selber irgendwelche Nacktbilder gefordert oder eben irgendwelche sexuellen Fragen gestellt. Ich hatte aber natürlich trotzdem ein journalistisches Interesse, diese Gespräche möglichst lange aufrechtzuerhalten. Und das war gar nicht so einfach, denn natürlich wollten viele dieser Männer relativ schnell auch Fotos von mir haben. Und die konnte ich ja nur bedingt liefern. Ich habe Bilder mit KI von mir jünger gemacht, sodass ich ja so um die 5 Bilder parat hatte, auf denen ich wirklich sehr jung aussah. Mit dem Versenden jedes dieser Bilder ist aber ein großes Risiko eingegangen. Denn ich habe diese Bilder dann zwar wirklich ewig lange angeschaut und geguckt, ob es da irgendwelche Merkmale gibt, die vielleicht mich entlarven und zeigen, dass es sich hier um ein KI-generiertes Bild handelt. Aber am Ende musste ich eben diese Bilder immer mit einem Restrisiko losschicken und hatte dann immer kurz Herzklopfen, habe gehofft, dass mich dieses neue Bild jetzt nicht enttarnt. Das ist auch nie passiert. Aber natürlich wollten die Männer eigentlich auch mehr sehen. Also Bilder von mir zum Beispiel im Bikini oder gar Nacktbilder. Und tatsächlich war ich dann irgendwann so weit und wollte auch Bilder von mir zumindest im Bikini generieren, damit der Kontakt zu diesen Männern nicht abbricht. Das war aber nicht möglich, was ja eigentlich auch verständlich ist, denn man kann mit KI keine Kinderbilder erstellen, die eben irgendwie sexuell konnotiert sind. Grundsätzlich ist es aber so, dass sich dieser Kontakt mit den Männern über mehrere Wochen erstreckt hat und wirklich auch sehr zeitintensiv war. Also fast jeden Abend habe ich stundenlang mit am Ende ja 14 Männern geschrieben. Und am Ende waren eigentlich diese Chats alle sehr repetitiv. Ich habe dann schon immer versucht, auch kindlichere Fragen zu stellen. Ja, weil das schon auch an einem zerrt, wenn man da immer diese sexuellen Gespräche führt. Und wenn mir dann ein Mann erzählt hat, dass er jetzt auf der Couch sitzt und Fernsehen guckt, habe ich gefragt, was guckst denn du? Und dann kam vielleicht eine einsilbige Sendung, welches Programm gerade geschaut wird. Und dann ging es aber gleich immer weiter mit, was hast du denn gerade an? Oder hast du schon mal masturbiert? Also abgesehen davon, dass diese Gespräche natürlich inhaltlich schrecklich waren, waren sie auch wirklich ziemlich primitiv.
Ich bin gerade ein bisschen baff, so, weil du ja auch gerade selber gesagt hast, und du bist ja eine erwachsene Frau, dass diese Gespräche, diese Chats an einem auch zehren, ne? Und diese Männer sind ja davon ausgegangen, dass du eine 12-Jährige bist in dem Moment. Ja, das geht einem nah. Für deinen Film wolltest du aber nicht nur mit den Chatpartnern schreiben per Textnachricht, du wolltest sie auch richtig in der analogen Welt treffen. Warum?
Also natürlich wollte ich sie treffen, um A, zu wissen, wer steckt da eigentlich hinter, aber B, auch um einem Argument vorzugreifen, von dem ich ahnte, dass potenzielle Täter es mir wahrscheinlich dann entgegenbringen, wenn ich sie am Ende am Telefon konfrontiere. Ich hatte nämlich geahnt, dass viele von denen dann sagen würden, ja, im echten Leben hätte ich das Mädchen ja nie getroffen. Ich wollte wirklich nur schreiben. Ich würde mich ja niemals mit einem Kind wirklich treffen. Und genau deshalb wollte ich eben ausprobieren, ob das wirklich stimmt oder ob die Männer sich sehr wohl auf ein Treffen einlassen. Und das haben eben einige auch getan. Am Ende habe ich auch einen tatsächlich im echten Leben getroffen.
Und wie lief das dann ab?
Ja, das war tatsächlich insofern schwierig, als dass ich nur ein einziges Bild von diesem Mann hatte. Und man kann sich jetzt vorstellen, wir haben uns eben an einem öffentlichen Platz treffen wollen, einfach zur Sicherheit von mir und unserem Kamerateam, aber auch, weil wir das gar nicht so organisieren konnten, jetzt irgendwie eine Wohnung anzumieten dafür. Das wäre auf die Schnelle gar nicht so möglich gewesen. Und dann steht man vor so ganz praktischen Problemen. Es war ein Weihnachtsmarkt zu der Zeit und dann steht man da auf einem Platz und muss einen Menschen wiedererkennen, von dem man ein einziges Bild gesehen hat. Und so hatten wir dann die Idee, uns in einem Lokal zu treffen, aber eigentlich draußen zu warten. So konnten wir aus der Masse von Menschen einfacher erkennen, wer denn jetzt der ist, der in dieses Lokal reingeht. Und dann war es soweit, der Mann kam, ging in das Lokal, hat dann gesehen, dass niemand da war und ging wieder raus. Und dann habe ich die Verfolgung aufgenommen, ihn gestellt. Und dann hat er sich zumindest auf ein Gespräch mit mir eingelassen. Wir haben ungefähr eine Viertelstunde gesprochen.
Wie hat er sich denn erklärt? Was war seine Erklärung?
Die war ernüchternd, wobei ich auch glaube, dass es überhaupt keine Erklärung hätte geben können, die mich jetzt irgendwie befriedigt hätte. Außer wenn da jetzt im echten Leben vielleicht auch ein 12-jähriger Junge gestanden hätte. Dieser Mann hat gesagt, dass er selber einfach kein Glück bei Frauen hätte. Er hat gesagt, dass er eigentlich kein sexuelles Interesse an Leni gehabt hätte, sondern sie vielleicht geküsst hätte, aber Sex mit ihr abgelehnt hätte. Natürlich kann ich das am Ende nicht nachprüfen. Mich hätte auch sehr gewundert, wenn dieser Mann mir gegenüber jetzt zugegeben hätte, dass er mit Leni schlafen wollte. Insgesamt lässt sich sagen, dass er auch so Anfang 20 war, Bildungsbürgertum, also er war Student. Seine Bilder waren auch echt, das heißt, die mit mir geteilten Daten stimmten schon mit dem überein, der er wirklich war. Und da muss man sich natürlich auch wieder vor Augen führen. Also abgesehen davon, dass dieser Mann hier was Verbotenes getan hat, geht es auch schwer in meinen Kopf hinein, dass man sich als Student, ja offensichtlich auch nicht ganz blöd, wirklich darauf einlässt, eine 12-Jährige aus dem Internet zu treffen, wo man ja eigentlich wissen muss, das ist verboten. Und nicht nur verboten, sondern auch eine schlimme Straftat.
Wann ist der Punkt, wo man sich davon verabschiedet, für sich zu rekapitulieren, dass es jetzt in Ordnung, dass ich das mache?
Mein Eindruck ist, und das kann ich leider nicht belegen, aber ich habe jetzt so viel mit diesen Männern zu tun gehabt, dass ich mir zumindest anmaße, dass mein Eindruck vielleicht irgendwas wert ist, dass viele Männer gar nicht begreifen, wie sehr sie einem Kind damit schaden. Ich hatte häufig den Eindruck, dass sie sich ihrer Schuld nicht richtig bewusst sind, weil dann oft auch so Dinge kommen wie, ja, sie hätte mir auch nicht antworten müssen. Sie hätte mir auch nicht schreiben müssen. Dass aber ein 12-jähriges Kind natürlich gar nicht entscheiden kann, ein sexuelles Verhältnis mit einem Erwachsenen einzugehen, das geht in viele Köpfe, glaube ich, nicht rein.
Das ist eher so eine Umkehr dann fast schon, ne?
Ja, genau, genau. Sie hat mich verführt oder sowas.
Wie war das denn mit den anderen Chatpartnern? Hast du sie dann wissen lassen, dass du Journalistin bist und dass ihr Verhalten strafbar ist?
Genau, das habe ich und ich habe sehr lange auf diesen Tag gewartet. Ich habe am Ende alle Nummern gewählt. Wie erwartet haben natürlich viele einfach sofort aufgelegt. Ich habe denen zwar für eine ganze Weile die Hölle heiß gemacht, weil ich auch wollte, dass sie sich in Unsicherheit wiegen. Aber immerhin drei haben am Ende ein längeres Gespräch mit mir geführt.
In Ausschnitte dieser Telefonate können wir auch mal reinhören. Zwar bist darin nur du zu hören, Caroline, aber durch deine Worte kann man erahnen, was der Mann am anderen Ende der Leitung auf deine Fragen antwortet. Und los geht's damit, dass du ihm eine Stelle aus dem Chat mit Leni vorliest. Also etwas, das er einer vermeintlich 12-Jährigen geschrieben hat, das ist sehr direkt und explizit, das lassen wir mal raus. Wir hören aber, wie er darauf reagiert hat.
Sie sagen, sie hätten nie Kontakt zu anderen Kindern gehabt. Das stimmt so leider auch nicht. Das stimmt so nicht. Ich hab noch ein anderes Profil. Ich habe auch diese Chats, die muss ich jetzt hier erstmal suchen. Aber das ist nicht das erste und einzige Mal, dass sie auf der App darauf reagieren, dass ein Kind nicht nur minderjährig, sondern auch unter 12 ist. Was sagen Sie dazu? Ertappt. Ja. Haben Sie ein geistiges Interesse an einer 12-Jährigen? Worüber wollten Sie sich denn mit einer 12-Jährigen unterhalten? Ich kann Ihnen sagen, worüber Sie sich mit ihr unterhalten wollten. Sie wollten relativ schnell wissen, ob sie einen Freund hat. Sie haben kommuniziert, wie gesagt, auf was sie stehen, auf rasierte Muschis. Wenn ich das so lese, habe ich den Eindruck, dass sie doch vor allem ein Interesse an der Kommunikation mit Leni hatten und nämlich das, sich über Sexualität auszutauschen. Ist das richtig? Ja, sie hat interessiert, was sie bewegt. Das war natürlich ein Moment, auf den ich sehr lange gewartet habe. Ich habe diese 6 Wochen lang, in der ich da in dieser Recherche war, eigentlich immer darauf hingefiebert, diese Männer zu konfrontieren. Und interessant hier war, dass das wirklich drei ganz verschiedene Gespräche waren. Es gab einen Mann, der eben Nacktbilder von Leni kaufen wollte. Der hat zumindest seine Schuld sehr eingesehen und hat dann auch darüber gesprochen, dass er eigentlich sich gerne Hilfe suchen würde, aber das Gefühl hat, von der Gesellschaft eben sehr ausgeschlossen zu sein. Dann gab es einen zweiten Mann, der eben so eine Art Liebesbeziehung mit Leni geführt hat. Das ist auch der, den ich damit konfrontiere, dass er auch schon mit einem anderen meiner Profile Kontakt aufgenommen hatte. Der hat mir wirklich jeden Abend ewig lange Texte geschrieben. Der hat mir auch Bilder von seiner eigenen Familie geschickt. Der war quasi insofern für mich der gefährlichste, in Anführungsstrichen, weil der eben so nett war und weil der eben auch noch diese kindlichen Fragen abgefangen hat und Leni wirklich das Gefühl gegeben hat, in Anführungsstrichen was ganz Besonderes zu sein. Und dann gab es noch diesen dritten Mann, der eben in dem Telefonat eben mir kommuniziert hat, worauf er steht. Es war so ein End-50-Jähriger, frisch Geschiedener, der sich darüber beschwert hat, dass er zugenommen hat und dass er lange nichts mehr mit einer Frau gehabt hatte, wo dann vielleicht eher nahe liegt, dass er einfach irgendwie frustriert war und ihm dann, sag ich mal, der Seelenfrieden eines kleinen Mädchens egal war, weil er sich einfach gedacht hat, okay, ich habe jetzt eine, mit der ich meine sexuellen Fantasien austauschen kann, egal wie alt die ist.
Carolins verdeckte Recherche, bei der sie mit den mutmaßlichen Tätern telefoniert hat, die können Sie sich auch anschauen in Carolins Film Cyber Grooming, Pädokriminelle im Kinderchat. Erschienen ist er in der Reihe Y-Kollektiv und zu finden in der ARD-Mediathek. Der Link steht im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge. An dieser Stelle kommen wir kurz vom Thema ab und wollen auf einen kriminellen Bereich aufmerksam machen, in den die Betroffenen ebenfalls hineingezogen werden und nur sehr schwer wieder rauskommen. Anfangs geht es um harmloses Tantra-Yoga. Dahinter verbirgt sich aber eine Welt voller spiritueller Tests und Geheimnisse. Es geht um Engel und Dämonen, Heilkräuter und Tantra-Rituale. Alles gipfelt in Sex mit dem Guru. Und der wird wegen Menschenhandels von Interpol gesucht. Wer mehr dazu wissen möchte, in der neuen Staffel des Podcasts Seelenfänger von unserer Kollegin Katja Peisen-Petersen erzählen zwei Aussteigerinnen, wie das kriminelle System funktioniert. Seelenfänger Toxic Tantra gibt es auf den gängigen Podcast-Plattformen und natürlich in der ARD-Audiothek. Ein Link in unseren Shownotes führt direkt dorthin. Zurück zu unserem Thema, Cybergrooming. Caroline, im Rahmen deiner Recherche hast du dich auch mit einer jungen Frau getroffen, die als Kind sexuell missbraucht wurde. Sie heißt Celine und heute, viele Jahre nach dem Missbrauch, verfolgt sie mutmaßliche Täter online als Privatmensch, also nicht als polizeiliche Ermittlerin oder so. Ist das für sie dann eine Art, das Erlebte zu verarbeiten sozusagen?
Genau, also das hat sie mir so gesagt und ist natürlich auch verständlich, dass sie nochmal einen ganz anderen Bezug zu diesem Thema hat.
Ihre Geschichte und was sie anspornt, das hat sie dir auch in einem Interview erzählt.
Ich wurde als Kind selbst 7 Jahre lang sexuell missbraucht vom besten Freund meiner Eltern. Und das war ein harter Weg, heute da zu sein, wo ich jetzt bin. Die Menschen sind dazu bereit, ein Leben oder mehrere Leben komplett zu zerstören, nur damit sie 2 Minuten ihren Spaß haben können. Das ist für mich im Grunde genommen das Gleiche wie Mord. Nur halt eben nicht an einem Körper, sondern an der Seele. Weil diese Menschen, diese Kinder werden nie ein normales Leben führen können.
Wie genau geht Celine denn bei ihrer privaten Verbrecherjagd vor?
Im Grunde ähnlich wie ich, nur dass sie noch ein bisschen breiter aufgestellt ist. Sie hat mehrere Identitäten und sie bewegt sich auch auf mehreren Plattformen und immer mit dem Ziel, Männer zur Anzeige zu bringen. Und das ist ja auch schon einige Male gelungen. Sie sagt selber, sie hat Männer in einer hohen zweistelligen Anzahl bereits zur Anzeige gebracht.
Konfrontiert sie dann auch die Täter und redet denen ins Gewissen oder macht sie einfach gleich Anzeige?
Celine konfrontiert die Täter selber nicht, überlässt das den Strafverfolgungsbehörden, sondern sammelt die Beweise, sammelt die Chats, in denen eben explizite Sachen geschrieben werden oder eben auch eindeutige Fantasien mit dem Kind zu schlafen. Und dann übergibt Celine diese Beweise an die Polizei.
Und wie sieht dann ihre Erfolgsquote aus? Hat sie da irgendwie eine Zahl, wie viel da schon angeklagt wurden durch sie?
Ich weiß nicht, wie viele Strafverfahren am Ende Erfolg hatten. Ein ganz bekannter Fall war aber, dass sie tatsächlich einen Mann hinter Gittern gebracht hat, der ihr in einem Chat auch gestanden hat, ein anderes Kind missbraucht zu haben.
Man könnte jetzt auch sagen, die Überführung von Tätern ist Aufgabe der Polizei, nicht von Privatpersonen. Wie sieht Celine das? Du hast gerade schon gesagt, sie konfrontiert dann die Täter nicht, sie gibt das dann direkt an die Polizei. Aber wie sieht sie das? Tut die Polizei aus ihrer Sicht trotzdem zu wenig?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also sie weiß, dass das Problem viel größer ist, als es von den Polizeibehörden zu lösen ist. Das räumt sie auch ein. Also sie zeigt jetzt nicht mit dem Finger auf die Polizei und sagt, die machen viel zu wenig. Ich glaube, sie würde sich vielleicht eher eine einfachere Zusammenarbeit wünschen zwischen ihr und den Polizeibehörden. Denn es gibt auch immer wieder Polizisten, die das gar nicht so schätzen, dass sie sich da einmischt, obwohl sie ja nun nachweislich auch einige Täter zur Strecke gebracht hat.
In die Arbeit gegen Cybergrooming hast du, Caroline, einen konkreten Einblick auch bekommen. Du hast nämlich eine Einheit der Kripo Görlitz in Ostsachsen besucht und sie unter anderem bei Wohnungsdurchsuchungen begleitet, bei Wohnungen von Verdächtigen. Wie groß ist denn aus Sicht der Polizei das Ausmaß?
Das Ausmaß ist erstmal größer, als die Polizisten das selber stemmen können. Das sagen die auch. Hier gibt es übrigens eine ganz interessante Entwicklung. Und zwar ist mittlerweile der Besitz von Kinderpornografie immer strafbar. Das heißt aber, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem WhatsApp-Chat bin, wo vielleicht 100 Leute drin sind und jemand schickt da ein kinderpornografisches Bild rein, dann haben sich alle 100 Menschen in dieser WhatsApp-Gruppe strafbar gemacht. Und dann bleibt der Polizei auch nichts anderes übrig, als 100 Strafanzeigen zu stellen. Dass die am Ende dann nicht durchkommen, weil man eben gut argumentieren kann, dass es sich hier nicht um jemanden handelt, der das wissentlich getan hat oder der wissentlich diese Sachen auf dem Handy hat, ist zwar auch klar, aber am Ende kostet das natürlich wahnsinnig viel Zeit. Ich habe jetzt, nachdem meine Reportage veröffentlicht wurde, viele Stimmen aus der Bevölkerung gehört, die gesagt haben, obwohl das gerade so schlimm ist, soll jetzt ja die Strafe wieder heruntergesetzt werden für sexuellen Missbrauch an Kindern. Das ist aber eben nicht so richtig wahr. Es geht dabei eigentlich nur darum, die Strafverfolgung für die Polizisten zu vereinfachen, um sich eben mit den in Anführungsstrichen wichtigeren Fällen beschäftigen zu können.
Welche Möglichkeiten haben die Beamtinnen und Beamten denn überhaupt dagegen vorzugehen? Also gehen die sozusagen im Netz auf Streife und gucken nach verdächtigen Seiten, Fotos, Videos? Wie muss man sich das vorstellen?
Es ist so, dass sich die internationale Zusammenarbeit der Behörden da sehr verbessert hat. Und im Grunde sagt auch der Steffen Mehnert, mit dem ich da zu tun hatte, der Schreibtisch eines Kriminalbeamten, der sich mit Kinderpornografie beschäftigt, ist nie leer. Also, dass man überhaupt mal dazu käme, selber aktiv nach diesen Leuten zu suchen, das ist gar nicht der Fall, weil eigentlich so viele Hinweise von außen rauskommen oder eben durch Schulen, wo so ein Chat aufliegt oder von eben diesen internationalen Zusammenarbeiten, sodass die Beamten eigentlich immer beschäftigt sind.
Und dürfen die Ermittlerinnen und Ermittler sich eigentlich auch, wie du und Celine das gemacht haben, als Kinder ausgeben und dann so eine Falle stellen?
Das dürfen sie schon, machen sie in der Realität aber nicht so oft. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich erkläre gerne mal, woran das liegt. Die Polizei unterliegt dem sogenannten Legalitätsprinzip. Das heißt, sie müssen den Anfangsverdacht einer Straftat immer verfolgen. Jetzt ist Cybergrooming aber nicht erst dann strafbar, wenn ein Erwachsener explizite sexuelle Dinge fordert, sondern eben auch die Vorbereitung einer Straftat. Das heißt, die einfache Kontaktaufnahme von einem potenziellen Täter zu einem Kind, die jetzt erstmal nicht sexuell konnotiert ist, kann schon strafbar sein. Das kann der Polizist am anderen Ende ja gar nicht wissen. Und so müsste er quasi jeden angefangenen Verdacht ausermitteln. Und dann merkt man schnell, so viele Kapazitäten hat die Polizei natürlich gar nicht.
Und tatsächlich ist es so, das hat dir Steffen Mehnert in einem Interview auch erzählt, erfahren die Beamtinnen und Beamten oftmals erst dann von Cybergrooming-Fällen, wenn es schon Bilder und Videos gibt, die verschickt wurden.
Wenn die Tat dann eigentlich schon vollständig abgehandelt worden ist, also das Nacktbild ist übersandt worden, es ist im Internet, potenziell wird es dann durch den Täter, der es irgendwie haben wollte, wahrscheinlich auch ins Internet gespeist. Das können wir nicht verhindern, aber schlussendlich können wir dann mit dem Jugendlichen oder halt eben mit dem Kind ein klärendes Gespräch führen, um die Wiederholung auszuschließen und natürlich auch mit den Eltern ein entsprechendes Belehrungsgespräch dort führen, dass die natürlich auch ihre Verpflichtung haben, im Internet mit ihren Kindern zusammenzuarbeiten, den Weg halt eben mitzubetreuen. Weil ansonsten wird das immer wieder passieren.
Das sagt Kriminalhauptkommissar Steffen Mehnert von der Kripo Görlitz. Wir haben ihn vorhin schon mal kurz gehört. Caroline, du konntest ihn bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. Und damit wir so eine grobe Vorstellung haben, du hast gerade schon gesagt, der Tisch ist niemals leer, der Schreibtisch. Kannst du uns ihn und seine Arbeit noch ein bisschen genauer beschreiben?
Ich kann da vielleicht eine Anekdote erzählen. Und zwar habe ich ihn in unserem ersten Gespräch gefragt, wie oft musst du denn Kinderpornografie schauen? Und ich habe dann direkt nachgeschoben, na, ich brauche nur so eine ungefähre Hausnummer. Einmal im Monat, einmal die Woche. Und er schnitt mir das Wort ab und sagt, jeden Tag. Der ist jeden Tag mit diesen Dingen beschäftigt. Der kennt sich im Raum Kinderpornografie so gut aus, dass er viele Videos auch quasi wiedererkennt, ne? Weil er sie schon so oft gesehen hat. Und man kann eigentlich gar nicht fassen, mit was der jeden Tag konfrontiert ist.
Und ähnlich wie Celine stuft Steffen Mehnert sexualisierte Gewalt gegen Kinder mitunter auch als noch verwerflicher ein als Kapitaldelikte, hat er dir erzählt.
Und teilweise denke ich jetzt sogar, dass es ein viel, viel schlimmeres oder eine viel, viel schlimmere Straftat ist, als manchmal Mord und Totschlag, und das despektierlich halt eben zu meinen, aber für die Opfer ist es dann in der Regel vorbei. Es ist wichtig für die Angehörigen, dass wir halt eben diese Taten aufklären, aber ein sexueller Missbrauch ist halt eben andauernd. Und diese Kinder und diese Jugendlichen haben immer noch dieses schwierige Leben und leben das immer noch und müssen mit den Konsequenzen weiterleben. Und wir bewahren dort im Bestfall eine Anzahl X von Kindern dann davor, weiterhin sexuell missbraucht zu werden. Von daher ist das eine hohe Motivation, jeden Tag halt eben wieder hier auf Arbeit zu kommen und meine Arbeit zu leisten?
Etwa 90% der Fälle von Steffen Mehnert und seinen Kolleginnen und Kollegen beginnen mit Hinweisen von Dritten, also zum Beispiel von Kinderschutzorganisationen, aber auch von den bereits erwähnten Providern und Plattformbetreibern wie Facebook. Denn die müssen, wenn sie ihren Hauptsitz in den USA haben, die Inhalte der Nutzerinnen und Nutzer auf entsprechende Darstellungen überprüfen. Caroline, hast du im Rahmen deiner Recherche erfahren, wie die großen Plattformen da vorgehen, wie die das machen, auf solche Inhalte prüfen?
Es ist so, dass Videos, die kinderpornografisches Material zeigen, wenn sie einmal registriert worden sind, so eine Art Nummer erhalten. Und damit können eben die verschiedenen Strafverfolgungsbehörden miteinander kommunizieren, auch international. Wenn jetzt so ein Video auf Reddit oder auf Facebook oder so hochgeladen wird, dann kann man zumindest sofort erkennen, ist das ein altes Video oder ist das quasi ein neues Video, weil man quasi durch diese Software bestimmen kann, man erkennt das dann wieder. Und das erleichtert die Arbeit von Kommissaren wie Steffen Mehnert eben insofern, als dass sie dann wissen, okay, geht es hier um die Verbreitung von Kinderpornografie oder geht es hier vielleicht sogar um ein neu erstelltes Video. Beides muss verfolgt werden, ist aber vielleicht noch eine andere Brisanz.
Wenn es einen Treffer gibt, dann müssen die Plattformen die verdächtigen Inhalte dann den Behörden melden, wie du schon gesagt hast. So landet schon mal ein Teil der Täter in den Fängen der Ermittler.
Das sind halt die eher Pädokriminellen, die sich mit dem Internet wahrscheinlich eher geringfügiger auskennen, mit Technik geringfügiger auskennen und dann halt einen leichtfertigen Fehler begehen. Und über die Feststellung darüber versuchen wir dann mit den elektronischen Speichermedien, die wir in der Folge durch Durchsuchungen bei denjenigen sicherstellen, weitere Kontakte festzustellen, die tiefer in der pädokriminellen Szene tätig sind und schauen, wo die ihre Anlaufadressen haben, wo diejenigen mit Pädokriminellen zu tun haben, die vielleicht ihre eigenen Kinder sexuell missbrauchen, klären dann diese Täter auf und gehen dann wiederum zu Durchsuchungen, realisieren Haftbefehle bis hin halt eben dann zur Auswertung des Materials, was wir halt eben dort finden und dann halt Feststellung von Opfern, Identifizierung von Opfern, Identifizierung von Tätern. Ja, und das ist so das Alltagsgeschäft.
Bei diesem Alltagsgeschäft, wie er es nennt, da warst du auch dabei und hast einen direkten Eindruck bekommen. Wer stand bei diesen Durchsuchungen denn da im Fokus und wie lief das da so ab?
In diesem konkreten Fall war es so, dass kinderpornografisches Material von einer IP-Adresse auf Reddit hochgeladen worden ist. Und wir sind dann zu der Familie gefahren, von deren IP-Adresse dieses Material eben hochgeladen worden ist. Es war eine 7-köpfige Familie und wir haben das in der Nacht gemacht. Im Nachhinein haben mich viele Menschen gefragt, warum denn in der Nacht? Ganz einfach, weil man dann eben davon ausgehen konnte, dass die ganze Familie zu Hause ist und keiner eben die Möglichkeit hat, jemanden aus der Familie zu informieren, noch irgendwas zu löschen oder so. Dann sind wir da angekommen, haben die ganzen Familienmitglieder im Raum versammelt und dann hat Steffen Mehnert eben dazu ermutigt, dass einfach jemand gesteht, dieses Material hochgeladen zu haben. Das ist aber nicht erfolgt. Keiner hat die Tat gestanden. Einer der Söhne ist dann noch ohnmächtig geworden. Das war alles ganz dramatisch. Und dann ging das eben los, dass jedes einzelne Speichermedium der Familie durchsucht werden musste. Und schließlich hat man dann bei dem Sohn der Familie, der zu dem Zeitpunkt 17 war, und das war auch der gleiche, der zuvor noch ohnmächtig geworden ist, hat man dann eben auch das kinderpornografische Material auf dem Handy entdeckt. Und was eine Überraschung für den Kommissar war, dass sich eben nicht nur dieses eine Video auf dem Handy befand, sondern wirklich ganz, ganz viel kinderpornografisches Material. Das war dann natürlich alles sehr dramatisch. Die Mutter hat angefangen zu weinen. Man war da in einer sehr intimen Situation, wo man auch am Anfang so ein bisschen das Gefühl hat, ja, ist das überhaupt in Ordnung oder es fühlt sich auf jeden Fall falsch an, so in so eine private Situation hervorzudringen. Aber man muss sich einfach vor Augen führen, dass sowas natürlich auch nicht ohne Grund gemacht wird. Wenn aber eben jemand kinderpornografisches Material teilt, dann ist das eine so gravierende Straftat, dass man in so eine Hausdurchsuchung eben durchführen kann.
Du hast gerade gesagt, das war so ein überraschender Moment, weil Steffen Mehnert und seine Kolleginnen und Kollegen, die sind eigentlich von was anderem ausgegangen, ne? Die haben eigentlich gedacht, das ist ein Versehen, oder wie?
Ja, die sind davon ausgegangen, weil es sich eben um diesen Upload auf Reddit handelte, dass das so ein typischer Fall ist, dass eins der Kinder mal so per WhatsApp was weitergeschickt bekommen hat und dann das irgendwie aus Versehen oder vielleicht auch absichtlich, aber zumindest ohne selber eine pädophile Neigung zu haben, dieses Video unvorsichtig da hochgeladen hat. Also vorher sind die Ermittler ganz klar davon ausgegangen, dass das eben eher einer dieser Fälle ist, wo es um dieses einzige Video geht, was jemand irgendwie mal weitergeschickt hat. Dass es am Ende wirklich so war, dass dieser Junge auch zugegeben hat, eine ausgeprägte pädophile Neigung zu haben, damit hatte vorher keiner gerechnet.
Das heißt, man hat jetzt, wenn man dieser Situation überhaupt irgendwas Positives in Anführungsstrichen abgewinnen will, hat man aber zumindest jemanden entdeckt, frühzeitig relativ und kann jetzt präventive Arbeiten?
Genau, das kann man so sagen. Tatsächlich muss man sagen, hat mich gerade dieser Besuch auch im Nachhinein sehr nachdenklich gemacht. Denn so einfach, wie man sich das erhofft, dass man jetzt eben einfach präventive Maßnahmen einleiten kann und Kinder schützen kann, ist es am Ende dann gar nicht. Denn so eine Prävention ist eben auch an andere Maßnahmen gebunden. Und diese Familie hatte nach meinem Empfinden gar nicht so die kognitive Fähigkeit zu begreifen, wie gravierend diese Situation gerade ist und wie wichtig es wäre, diesen Jungen in eine Psychotherapie zu schicken und eben auf dieses Verhalten zu schauen. Denn man muss leider auch sagen, weil er noch 17 war und obwohl er einige kinderpornografische Inhalte auf seinem Handy hatte, man darf jetzt nicht denken, dass der eine große Gefängnisstrafe jetzt zu erwarten hat. Und deshalb sind eben auch solche Täter am Ende darauf angewiesen, dass sie ein Umfeld haben, die das Problem erkennen und da anständig reagieren. Das kann ein Kommissar wie Stefan Mehnert am Ende gar nicht leisten. Der übergibt das Ganze jetzt an die Strafverfolgung und die werden wahrscheinlich irgendwie dem eine Strafe schon aufbrummen. Und da kann man nur hoffen, dass diese Strafe zumindest eine Therapie auch beinhaltet.
Aufnahmen von den Durchsuchungen, soweit das möglich war, sind zu sehen in Carolins Film in der Reihe Y-Kollektiv. Der Titel lautet Cyber Grooming, Pädokriminelle im Kinderchat. Den Link in die ARD-Mediathek gibt's in unseren Shownotes. Wie gehen denn die Ermittlerinnen und Ermittler mit dieser Belastung um? Also pro Verdächtigem, da kommen ja unzählige hunderttausende Fotos, Videos zusammen, die es zu sichten gilt.
Genau, also wir haben an dem gleichen Tag noch eine weitere Durchsuchung gehabt. Da sind wir auf einen Mann gestoßen, der 1600 kinderpornografische Inhalte auf seinem Handy hatte. Und die müssen dann alle gesichtet werden. Auch da kann man sich vielleicht auch fragen, wie sinnvoll das ist. Aber ja, am Ende musste in diesem Fall Steffen Mehnert sich danach eben die Zeit nehmen und all diese Inhalte durchschauen. Am Ende wird im Rahmen der Strafanzeige so ein Rundumschlag davon gemacht. Also da wird jetzt nicht jedes Video einzeln aufgeführt, sondern Steffen Mehnert umreißt dann quasi, um welche Inhalte es sich da grob handelte und gibt quasi eine Zusammenfassung dieser Inhalte wieder.
Das klingt jetzt nach sehr viel Bürokratie, nichtsdestotrotz. Trotz ist das natürlich aber auch einfach ein sehr belastender Job. Und ganz besonders belastend sind nochmal die Gespräche mit Betroffenen, die Steffen Mehnert da auch führen muss.
Wenn ein Kind, was sich dann öffnet, oder ein jugendliches Kind, was über Jahre lang sexuell missbraucht worden ist und sich öffnet und dann halt eben erzählt, seit wann es die sexuellen Handlungen an sich halt eben miterlebt hat und wie oft das passiert ist und was es alles mitgemacht hat, das ist eigentlich das, was mich psychisch am meisten beeinflusst, weil dieses Leben, egal was ich halt eben dort mache und egal was ich bis dahin erreicht habe und dass der Täter, der Vater oder sonst irgendwer halt eben dafür ins Gefängnis geht, das Leben kann ich nicht mehr heil machen. Ich kann halt nur machen, dass es aufhört und das ist teilweise zufriedenstellend, aber teilweise auch sehr emotional belastend. Damit muss man klarkommen.
Die größten Qualen müssen aber ganz sicher nicht die Ermittler ertragen, sondern die Betroffenen der sexualisierten Gewalt. Deswegen auch die ganz zentrale Frage, wie kann man denn verhindern, dass es so weit überhaupt kommt? Was können Eltern, Großeltern, Erzieher, Lehrer, was können die machen?
Also das Allerwichtigste ist, dass man das Gespräch mit seinen Kindern offen sucht. Und zwar auch ganz konkret. Nicht nur Verbote auszusprechen und zu sagen, hey, sprich mit niemandem im Internet, sondern immer mal wieder sich rückzuversichern und zu sagen, hey, hat dir vielleicht mal jemand sowas geschrieben, und nächste Woche vielleicht nochmal fragen. Ich glaube, dass viele Eltern den Fehler machen, zu unterschätzen, welchen Gefahren Kinder im Internet ausgesetzt sind. Die sehen ihre Kinder vielleicht noch mit Playmobil spielen und sind dann im ersten Moment beruhigt, weil sie denken, ach, meine Kinder sind noch viel zu klein, um irgendwie über Sex nachzudenken. Aber dass das parallel geht, dass ein Kind quasi mit den Barbies spielt, während es auf der anderen Seite von Männern sexuell missbraucht wird online, das geht, glaube ich, noch in viele Köpfe nicht rein. Mich haben zum Beispiel auch im Nachgang an meinen Film viele Eltern gefragt, ob ich finde, dass man 12-jährigen Kindern diesen Film zeigen kann, diese Reportage. Und da habe ich immer gesagt, ja, natürlich finde ich, dass 12-jährige Kinder diesen Film sehen sollten, denn sie sind ja die Betroffenen und sie sind die, denen das passiert. Ich glaube, man möchte immer gerne in so einer Realität leben, in der die eigenen Kinder erst recht nicht, aber auch sonst Kinder sowas nicht erfahren. Aber die harte Wahrheit ist, dass das wirklich sehr, sehr häufig passiert. Also auch wenn man sich mal die Kommentarspalte unter dieser Reportage anschaut, dann wird einem klar, dass das wirklich kein nischiges Problem ist. Und nur da, wo Kinder ganz offen mit ihren Eltern reden können und wo Eltern eben auch immer klar machen, dass man nicht böse ist, wenn sowas passiert, da sind Täter nicht sicher.
An der Stelle möchten wir auch nochmal darauf hinweisen, dass es zum Thema Cybergrooming auch Hilfs- und Aufklärungsangebote gibt, bei denen sich Kinder, Jugendliche und Familien informieren können. Der Verein Helden e.V. bietet auf seiner Seite zum Beispiel umfangreiche Informationen zum Thema an und gibt Tipps, wie sich Kinder und Jugendliche schützen können, um nicht Opfer von Cybergrooming zu werden. Der Verein hat sogar einen speziellen Workshop entwickelt, der Teilnehmenden die Folgen und Wirkungen des Cybergroomings verdeutlichen soll. Die Links zum Angebot des Helden e.V. und anderer Beratungsstellen, die stehen auch in den Shownotes. Schauen wir jetzt nochmal zurück auf Nico, den jungen Mann, den wir am Anfang der Folge kennengelernt haben. Wir haben gehört, dass ein erwachsener Chatpartner von ihm zum Beispiel wissen wollte, ob er schon mal masturbiert hat. Wie ging es bei Nico dann weiter? Hat er sich mit dem Mann getroffen?
Genau, der hat sich auf ein Treffen mit diesem Mann eingelassen. Das fand er sehr, sehr unangenehm, aber auch hier wieder interessant. Nico hatte damals das Gefühl, dass er dem Mann dieses Treffen schuldig sei. Er hat von Anfang an gespürt, dass er das eigentlich nicht will, dass er diesen Mann nicht treffen möchte. Aber weil er eben auch mal Spiele von diesem Mann geschenkt bekommen hat, hatte er das Gefühl, dass er das ihm schuldig ist. Und so kam es dann zu dem Treffen. Nico war zum Glück auch damals schon schlau genug, dieses Treffen an einem öffentlichen Ort stattfinden zu lassen. Seine größte Angst war übrigens, dass seine Eltern ihn sehen könnten und ihm dann Ärger dafür geben, dass er sich mit einem alten Mann trifft. Und dieses Treffen verlief dann größtenteils harmlos, sag ich mal. Da ist es nicht zu irgendwelchen sexuellen Handlungen gekommen. Tatsächlich ist es aber so, dass kurze Zeit später der Mann angezeigt worden ist, weil er eben ein anderes Kind zu sexuellen Handlungen im Internet gezwungen hat.
Das war ein Zufall, oder? Dass das rausgekommen ist dann?
Also ich würde nicht sagen, dass das ein Zufall war. Es war so, dass dieser Täter mit mehreren Kindern geschrieben hat. Und die Familie eines anderen Opfers hat die Taten dann zur Anzeige gebracht. Und als dann eben auch Nikos Geschichte im Rahmen dieses Strafverfahrens ausgerollt worden ist, erreichte Nikos Familie einen Brief zu Hause. Und Nico hat mir erzählt, wie schockiert er damals war.
Da können wir auch noch mal kurz reinhören. Wie Nico das erlebt hat, das hat er dir auch noch mal im Interview erzählt.
Also da kam halt meine Mutter zu mir und meinte, ey, da ist ein Brief von der Polizei. Da ich so, oh scheiße, ne, was hast du gemacht? Wurdest du irgendwie bei irgendwas erwischt? Und ich hab, das war gar nicht das Erste, woran ich gedacht hatte. Nur wurde dann halt angefangen, ja, und da wäre irgendwie ein Mann im Internet. Und wie redest du da mit jemandem? Natürlich hast du auch von dem halt Spiele bekommen, die du hättest nicht bekommen dürfen normalerweise. Ne? Vom Alter her, sag ich jetzt mal, wo du dir halt gedacht hast, naja, wenn die das jetzt jetzt wissen, dann dürfst du es nicht mehr spielen. So, ne? Wenn die das wissen, dann wissen die vielleicht auch, dass du mal länger als bis um 10 gespielt hast, sondern auch mal bis um 11 oder 12.
Wie ist diese Geschichte dann ausgegangen? Gab es gegen den Mann dann eine Ermittlung, eine Verurteilung?
Es gab wohl eine Verurteilung, weil eben ein Fall belegt war, in dem ein Kind zur Masturbation vor der Kamera gezwungen hat. Tatsächlich wusste Nico aber auch nicht so ganz genau, wie lange der Mann dann irgendwie weggesperrt worden ist. Ob er überhaupt wirklich im Gefängnis gelandet ist, das konnte Nico mir nicht sagen.
Welchen Eindruck hat denn Nico jetzt auf dich gemacht, Jahre später? Wie geht er heute mit seiner negativen Erfahrung aus der Kindheit um?
Also ich glaube, dass Nico da noch in Anführungsstrichen echt Glück hatte. Denn obwohl diese Beziehung sehr, sehr lange ging, ging es hier eigentlich nie über so verbale, ja, sexuelle Fragen hinaus, was auch furchtbar ist. Das will man nicht haben. Aber Nico kann damit heute sehr gut umgehen. Aber ganz klar, er hat auch eben in dieser Reportage mitgemacht, weil ihm wichtig war, ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass sowas passieren kann, weil er eben andere Kinder schützen will.
Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Aber zum Schluss, Caroline, ein kurzes Fazit vielleicht. Wie behältst du denn deine Recherche in Erinnerung oder anders gefragt, was war für dich vielleicht so die wichtigste Erkenntnis?
Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist am Ende vielleicht auch die ernüchterndste. Dass das irgendwie ein Kampf gegen Windmühlen ist. Also mein Eindruck ist, dass wir gerade auch noch in einer sehr schwierigen Situation sind, weil eben die Eltern vieler Kinder selber noch ohne Internet aufgewachsen sind und deshalb die Gefahren so falsch einschätzen online. Ich glaube, was am meisten hängen geblieben ist, ist am Ende, dass ganz, ganz viele noch sehr kleine Kinder in Deutschland ganz große Geheimnisse haben und ja, eigentlich mit Dingen umgehen, wo man als Erwachsener schon Schwierigkeiten hat, damit umzugehen. Und ich glaube, das kann einen nur schockieren.
Ich glaube, du hast aber einen großen Teil dazu beigetragen, bei diesem schwierigen Thema doch irgendwie zu ermutigen, hinzusehen und irgendwie doch mit offenen Augen da durch diese komplizierte Welt zu gehen. Hast du denn Reaktionen auf deinen Film bekommen?
Ja, die habe ich bekommen. Ich habe einige Menschen haben mir geschrieben, dass ihnen das selbst passiert ist. Tatsächlich hat mich auch eine andere Sache wieder nachdenklich gemacht, denn auch wenn man sich die Kommentarspalte unter dieser Reportage anguckt, sind sich zwar alle einig, dass das eine ganz schlimme Straftat ist. Es kommen aber auch oft so Kommentare wie Todesstrafe für Pädophile. Und ich muss natürlich irgendwie sagen, das erschwert natürlich diese ganze Diskussion auch wieder. Denn so schlimm das alles ist, ist mir auch wichtig, nochmal zu betonen, eine pädophile Neigung zu haben. Ist erstmal keine Schande. Diese pädophile Neigung auszuleben, das ist die Schande. Und wenn wir als Gesellschaft aber diese Neigung an sich schon so ächten, dass wir in der Kommentarspalte die Todesstrafe für Pädophile fordern, da muss man sich auch nicht wundern, dass viele dieser potenziellen Täter oder eben der Betroffenen sich auch nicht trauen, Hilfe zu suchen, eben aus Angst vor Stigmatisierung. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, sich dieses Problem von allen Seiten klarzumachen. Und da kommt man eigentlich nur zum Schluss, dass es einfach auf jeder Seite komplex ist.
Caroline, wir danken dir für deine Recherche in dieser abgeschotteten Szene und dass du deine Eindrücke und Einschätzungen mit uns heute hier geteilt hast. Danke dir, Caroline.
Danke dir. Danke, dass ich hier sein durfte.
Empfohlen sei nochmals die Reportage von Caroline von der Gröben, Cybergrooming Pädokriminelle im Kinderchat. Abrufbar in der ARD-Mediathek noch bis Februar 2025. Der Link in die Mediathek steht in unseren Shownotes. Und verlinkt haben wir dort auch unsere beiden Hörtipps. Zum einen den bereits erwähnten ARD-Podcast Seelenfänger Toxic Tantra und zum anderen unsere zweite Empfehlung Diagnose unangepasst, der Albtraum Tripperburg. So heißt ein neuer MDR-Podcast. Was eine Tripperburg ist, das wussten tausende Frauen in der DDR nur zu gut. Es waren Orte des Freiheitsentzugs und der Demütigung. In dem Podcast zeigt Host Charlotte die Schicksale der betroffenen Frauen und fragt sich dabei, warum betreffen uns ihre Geschichten auch noch heute? Diagnose unangepasst ist zu finden in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Auch hierzu steht ein Link in unseren Shownotes. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge von ARD Crime Time angelangt. Ingo Naumann war für die Produktion zuständig. David Kopp hat das Konzept verfasst. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank auch an Nikta Wahid Mokhtada und Mathis Kiesig für die redaktionelle Mitarbeit. Für Rückmeldungen oder Anregungen schreiben Sie uns gern eine E-Mail an crimetime@mdr.de. Die nächste Podcast-Folge von ARD Crime Time erscheint am 1. Juni, dann mit meinem Kollegen Felix Gebhardt und wieder mit einem klassischen Kriminalfall. Der Titel: Mörderisches Duo, eine Schwangere verschwindet spurlos. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge, sagt Anne Eichhorn.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.